Das erste Kapitel, da geht es um Dokumente, sozusagen eigentlich um alles, was sich außerhalb des Body Tags abspielt. Also HTML und Head und die Strukturierung des Dokuments einfach. Noch viel wichtiger, das zweite Kapitel, wo es um die Seite geht, das heißt, wie ist eine Seite aufgebaut, geht es um das Thema Landmarks, also Header, Main, Footer, Navigation, Sections, Artikel, Überschriften.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beitreten und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community.
Revision 643. Wir sind heute zu zweit. Aus dem Team bin nur ich dabei und als Gast haben wir da den Manuel Matusowitsch. Hallo Manuel.
Hallo lieber Shep und hallo ihr Zuhörenden.
Das letzte Mal, wo du bei uns im Podcast warst, bist du gerade nach Graz umgezogen und wir haben natürlich wieder nachgeguckt, wann das war. Das war ist jetzt vor 2,5 Jahren gewesen. Das heißt, du wohnst schon 2,5 Jahre in Graz.
Ja, fast. Also es war ja im August war es dann. Also kurz, war es mir schon mal fix, dass wir umziehen, genau.
Okay. Ja, ich dachte, Zeit, wir hätten Zeit da schon, du hättest da schon in eurem neuen Haus gesessen und wir hätten so durch das Fenster den schönen Garten gesehen. Aber auf jeden Fall um die Zeit rum.
War um die Zeit rum, ja. Voll. Genau.
Genau. Aber es kann ja sein, dass HörerInnen uns damals noch nicht gehört haben und dich vielleicht nicht kennen, was ja eigentlich, geht ja eigentlich gar nicht, aber vielleicht ja trotzdem nicht. Sag mal kurz, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Ich bin Frontend-Developer und Berater und Auditor und Lehrer und seit kurzem auch Autor aus Wien ursprünglich. Ich bin aber eben vor 2 bis 2,5 Jahren sowas nach Graz gezogen. Und ich glaube, ich bin hier jetzt schon zum dritten Mal zu Gast. Zum vierten Mal?
Nein, ich glaube, denke ich auch. Ja, irgendwie so. Ja. Mhm. Du bist auf jeden Fall ein wiederkehrender Gast.
Das auf jeden Fall. Ist ja auch schön bei euch. Mich auch. Ich bin selbstständig seit 15 Jahren und war aber 4 Jahre lang fast exklusiv für die Stadt Wien tätig und habe dort das Frontend, die Pattern Library dort gemacht, also einen Teil des Designsystems mitentwickelt. Und ansonsten mache ich hauptsächlich Beratung, Workshops mit Kunden, die gerne barrierefreie Produkte hätten. Also das ist eigentlich das, was ich vorrangig mache. Also ich bin eben spezialisiert in der Barrierefreiheit, mache aber auch sehr viel rund um CSS und da halt aber auch eher größere Geschichten, immer damit es ein bisschen komplexer wird. Genau.
Ja. Ja, ach, vielleicht haben wir hier die falsche alte Folge von dir rausgesucht, weil wir haben doch auch eine mit dir gemacht über deine CSS-Serie, deine Blog-Serie, weißt du, die 100 Days of More or Less Modern CSS.
Ja, das war dann auf jeden Fall schon in Graz. Das musste
genau,
in Graz gewesen
sein. Genau, dann war das nämlich. Und ja, genau. Die wir hier rausgesucht haben, war die wir mit dir nach deinem damaligen Beyond Tellerrand-Talk gemacht haben.
Genau, ja.
Für eben mehr Eloquenz in Sachen eben semantisches HTML.
Genau, genau. Gut, dann würde ich aber vermuten, dass ich das vierte Mal da bin.
Bestimmt. Du bist halt ein Quality-Content-Produktionsmaschinen-Mann. Genau, kurze Rückfrage. In Wien war das nicht auch so, dass du da für die Stadt Wien, da hast du dich auch in Web Components reingevertieft, oder? War das das Projekt, oder?
Ja, genau. Da haben wir zuerst alles Vanilla gemacht, komplett. Also Vanilla im Sinne von wirklich HTML, CSS und ein bisschen JavaScript drüber gestreut. Und dann sind wir einfach drauf gekommen, dass wir ein bisschen ein Interoperabilitätsproblem haben. Und beschlossen haben oder erkannt haben, dass wir etwas brauchen, das einfach ein bisschen flexibler ist, auch im im Umgang mit unterschiedlichen Systemen. Und wir wollten halt nicht auf ein Framework setzen, jetzt auf React oder Vue oder sonst irgendwas, sondern wir wollten etwas, das ohne irgendein Framework funktioniert, etwas, das mit einem PHP-basierten CMS funktioniert, aber genauso auch in React eingebaut werden kann. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, alles quasi neu zu schreiben oder umzuschreiben auf Web Components. Mhm. Und das war eigentlich das, was ich hauptsächlich gemacht habe die letzten 2 Jahre.
Ja, auch ein spannendes Thema.
Ja.
Gerade jetzt kocht das ja auch wieder hoch. Aus irgendwelchen Gründen sind Web Components ja irgendwie wieder so ein Trendthema. Genau, und dann gab's ja auch hier irgendwie diese Diskussion, wo Framework-Autoren gesagt haben, nerven aber auch ein bisschen die Web Components, weil die uns irgendwie ein bisschen bremsen und so. Aber ja, also auf jeden Fall, es wird darüber gesprochen und auch viel Wissen vermittelt in dem Kontext, weil sich ja auch irgendwie viel getan hat.
Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass da einfach auch so ein bisschen größere Player da draufsetzen oder da ziemlich viel Lärm um das Thema machen rundherum. Also Zach Lederman unter anderem, der halt mit Eleventy und WebC da einfach auf Web Components setzt. Dann gibt es halt auch so HTML-First-Frameworks wie Enhance zum Beispiel, die auch viel auf Web Components setzen. Scott Jell, der mir ja auch kennt von der Filament Group. Dem war es, glaube ich, eine Zeit lang ruhig und jetzt ist irgendwie wieder da und oder vermehrt da und spricht sehr viel über eben auch über Web Components und einen eigenen Kurs. Also es wird einfach viel darüber gesprochen, bekannte Namen setzen irgendwie drauf oder interessieren sich dafür. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Grund. Und ich versuche gerade rauszufinden, irgendwo habe ich jetzt vor kurzem habe ich eine Grafik geteilt vom aktuellen Web-Almanac, der gerade rausgekommen ist. Genau, da ist es. Und da haben sie sich in dem Markup-Kapitel haben sie sich angeschaut, wie stark die Verbreitung von Web-Components also oder von Custom-Elements steigt. Und ich sage jetzt nur mal die Mobile-Zahlen. 2022 waren es 3,6% der untersuchten Websites, dann 2023 5,4% und dieses Jahr waren es 7,9%.
Mhm. Okay.
Also in 2 Jahren mehr als verdoppelt.
Ja. Naja, man muss ja auch berücksichtigen, dass wahrscheinlich die meisten Webseiten, die untersucht werden, ja so Altbestand ist, der entweder schwierig einfach mal so umzubocken ist oder wo es vielleicht auch einfach gar keine Maintenance mehr gibt oder sowas. Also so gesehen ist das schon cool. Da ist so einiges an Momentum drin.
Auf jeden Fall, ja. Fix. Genau. Aber man muss schon sagen, also es ist halt diese Kritik, die verstehe ich auf jeden Fall, insbesondere wenn man jetzt nicht von aus Sicht der Framework-AutorInnen, sondern der EntwicklerInnen, weil wenn man sich das anschaut, schaut es irgendwie verständlich aus und macht irgendwie auch Sinn, aber sobald es dann komplexer wird, macht das Ganze dann nicht mehr so richtig Spaß. Und deswegen muss ich auch sagen, ich habe da Lit verwendet, weil einfach da die Developer Experience viel besser ist. Und im Endeffekt hast du auch einen Nutzen für die User am Ende, weil dieses ganze Zeug, dass man sich das selber schreiben muss für Reaktivität und so weiter, das kommt da mit und am Ende sind es, ich glaube, gegzipped 5 Kilobyte oder sowas. Also kostet jetzt nicht so viel, das einzubinden. Und ich glaube sogar, dass man sich am Ende was spart, insbesondere wenn man ein bisschen größer wird.
Ja, und also das sagen wir ja auch hier, beziehungsweise der Peter, der vertritt ja auch so diese Position, dass eigentlich ja niemand ohne ein Framework auskommt. Im Zweifelsfall schreibst du es dir eben selber und dann ist die Frage, wie groß ist es dann? Ja. Vielleicht auch 5 Kilobyte und dann ist es ja auch nicht, also ist es im Grunde egal, ob du jetzt dein eigenes nimmst oder Lit. Also, weil keiner ist ja so doof und programmiert immer alles zu Fuß. Also man will sich's ja irgendwie leichter machen. Wiederkehrende Dinge will man kapseln. Und genau, also ich glaube, dass sich das im Grunde nichts tut. Also es macht total Sinn, sowas wie Lit zu nehmen. Und die Leute sind ja auch einfach total erfahren. Die machen das ja schon jahrelang.
Ja, voll.
Ja.
Mhm, genau.
Genau, und was die Web Components natürlich auch an Fragen aufwerfen, sind so hier und da, zumindest der Shadow DOM Aspekt, sind ja Zugänglichkeits- oder Barrierefreiheitsfragestellungen. Und das führt uns zu eben diesem anderen Feld, in dem du indem du super bewandert bist, sogar so bewandert, dass du, wie du eben auch schon angedeutet hast, ein Buch darüber geschrieben hast, nämlich Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit. Du hast nämlich das Web Accessibility Cookbook geschrieben und zusammen mit dem Verlag rausgebracht, O'Reilly. Und genau, da wollten wir mal ein bisschen drüber sprechen. Zum einen, wie es dazu gekommen ist. Und dann, also wie du entschieden hast, mit welchen Inhalten du das füllen möchtest. Und genau, dann werden wir noch auf das ein oder andere vielleicht auch detaillierter noch eingehen. Mhm. Genau. Also erstmal auf jeden Fall Glückwunsch, weil ich glaube, dass das, ich habe ja auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben.
Ah ja,
über welches Thema? Glaube ich, nach 5 Kapiteln über Performance natürlich.
Ah ja.
Genau, und nach 5 Kapiteln oder vielleicht waren es auch 6, aber ich glaube, es waren 5, habe ich dann gesagt so, nee, mache ich nicht. Es ist mir einfach zu anstrengend, weil vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem Thema, aber damals war es so, dass ich eigentlich ständig die Kapitel, die ich schon fertig geschrieben habe, anfassen und überarbeiten musste. Ich hoffe, dass das bei dir vielleicht nicht ganz so nötig war, aber im Performance-Bereich war das halt so, da passierte ständig so viel Neues und dann war das so, ja, okay, dann das müsstest du eigentlich so, du müsstest eigentlich dann nochmal dann ergänzen oder umschreiben. Dann je mehr Kapitel du geschrieben hast, desto mehr Kapitel jonglierst du dann rum, die du ständig aktualisieren musst. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, das ist so viel Arbeit, dann war es auch so, also du hast ja auch 3 kleine Kinder, ich hatte nur ein kleines Kind, das war dann so, ich mach das nicht. Und dann, genau, haben wir das ad acta gelegt.
War das auch bei dem Verlag oder self-published?
Nee, das wäre für den Rheinwerk Verlag gewesen.
Genau. Ah ja, doch, okay. Ja. Ja, hast du das während der Arbeitszeit gemacht oder on top?
Also ich habe es eigentlich, ich habe es schon on top gemacht, ja. Beziehungsweise, ja, genau.
Ja, gut. Du? Weil das hätte ich auch nicht hinbekommen. Mhm. Also auf gar keinen Fall, weil es einfach wirklich viel Arbeit ist. Bei der Barrierefreiheit muss man halt sagen, da tut sich schon ein bisschen was. Also es tut sich halt hauptsächlich was im CSS-Bereich, ein bisschen vielleicht in HTML. Und man hat ansonsten so ein bisschen das Thema Support von Screenreadern beispielsweise oder Support, Browser-Support, wenn es um HTML-Elemente geht oder ähnliches. Aber so richtig viel tut sich nicht, weil eigentlich die Fehler, die wir vor 20 Jahren gemacht haben, die haben wir vor 10 Jahren noch immer gemacht und machen sie jetzt noch immer. Und die Ratschläge, die man vor 20 Jahren vermutlich bekommen hat, da war ich ja noch nicht dabei, sind ähnlich wie die vor 10 Jahren, die man jetzt bekommt. Also sehr viel davon.
Es gibt ja diese Evergreens, ne? Und auch diese genau. WebAIM Reports, die einmal im Jahr rauskommen. Also im Grunde wird da nur die Jahreszahl getauscht und ein paar Prozentwerte ändern sich, aber im Grunde ist die Grundaussage immer ähnlich, ja.
Genau, absolut. Ich wurde angeschrieben und es klingt leider sehr unsexy, aber einfach per DM auf Twitter wird wirklich einfach ein Mensch vom Verlag einen Einzeiler auf Twitter geschrieben, so, ja, wir brauchen jemanden, der ein Buch schreibt, wir sind auf dich gestoßen, hast Lust. Also so war das irgendwie so in Richtung.
Ja.
Und da habe ich geantwortet. Also da war ich noch gerade noch auf Twitter. Ich glaube, kurz danach wurde ich dann gesperrt. Und ja, da habe ich geantwortet und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie das funktioniert und was sie sich eigentlich vorstellen und in welchem Format, über welchen Zeitraum und so weiter. Und das war wahrscheinlich im Oktober oder sowas, 2022 circa. Und dann haben wir das relativ schnell fixiert und dann ein paar Monate später habe ich dann begonnen zu schreiben, also ich glaube 2023. Und vorher musste ich halt noch so eine Outline liefern und eine Beschreibung, weil sie haben mich zwar angeschrieben, aber ich musste das Buch auch pitchen, so in der Richtung. Also ich musste es ihnen sozusagen auch verkaufen, die Idee und das Konzept. Und da habe ich einfach eine Outline gemacht mit Themen, wo ich mir gedacht habe, dass Sinn machen würde. Also ich habe mir dann einfach überlegt, okay, was würde ich gern wissen? Oder was waren so die größten Fragen, die ich hatte, einerseits. Dann die zweite Sache, die ich mir überlegt habe, ist, was Was sind gängige Muster, die es auf Websites gibt, die man gerne gelöst sehen würde? Weil es geht bei diesem Format ja auch sehr viel darum, dass ich jetzt, also jetzt nicht unbedingt lesen muss, sondern dass ich einfach nur hergehe und mir den Code kopiere und dann einfach verwende.
Ja, und deswegen ja ein Cookbook, dritte, ne?
Genau, Cookbook, genau. Also es ist halt, kann ich auch gleich noch erklären, wie das aufgebaut ist. Und das dritte ist dann auch, dass ich mir gedacht habe, okay, was sind die häufigsten Fehler, die ich in den Audits, die ich mache, sehe, damit ich die mal einfach mal besprochen habe. Genau, also unter diesen drei Gesichtspunkten habe ich mir das Ganze angeschaut. Und ich habe mir natürlich auch angeschaut, okay, welche Bücher gibt es jetzt schon? Und da gibt es ja vom Hayden Pickering die beiden Bücher, das Inclusive Components und das andere, fangen wir nicht ein. Mhm. Dass es ja so ähnlich ist, irgendwie auch so sehr fokussiert auf gewisse Muster, die gelöst sind und Erklärungen dazu. Und ich habe halt geschaut, dass ich jetzt nicht zu viel von ihm da kopiere oder Ähnliches habe. Das ist da auch ein bisschen eingeflossen, dass da ein bisschen Varietät gibt.
Ja.
Genau. Und das Format ist halt eben, das Cookbook-Format ist, also es heißt halt Cookbook und es besteht aus Rezepten. Das ist irgendwie deren Schmäh und... Also es gibt große Kapitel und diese Kapitel sind in kleine Rezepte eingeteilt und jedes Rezept besteht aus einem Problem, einer Lösung und einer Diskussion. Das Problem ist normalerweise bei anderen Themen halt irgendein technisches Problem. Dann hast du die Lösung, das ist Code und die Discussion ist einfach Beschreibung, wo man dann näher darauf eingeht, auf die Lösung und was es bedeutet. Bei mir war das ein bisschen anders. Da habe ich versucht, das Problem immer auf die NutzerInnen irgendwie zu fokussieren. Sozusagen, wie betrifft es die NutzerInnen? Also welche Barriere schafft das Problem? Mhm. Und dann eben die Lösung mit Code und dann die Beschreibung dazu.
Ja. Ja, hier, du hast ja auch so ein paar Testimonials hier auf der Seite und die Sarah Joy sagt auch, great for quick answers on what pattern best to use, with good explanations why for those who want to know more. Ja, also man kann da irgendwie nachschlagen und irgendwie quasi ein Best Practice sich daraus abgucken und wenn man dann Zeit und Lust hat, dann kann man sich eben vertiefen darin, warum das besser ist. Ja, das finde ich auch gut. Genau. Also das kommt mir zum Beispiel auch entgegen, weil ich auch nicht so ein Anleitungsleser bin. Ich will immer erstmal ausprobieren oder ich will erstmal zum Einsatz bringen und dann, wenn ich das so ein bisschen ertastet und erfühlt und ausprobiert habe, dann okay, jetzt würde ich dann doch gerne mal irgendwie lesen, warum das so funktioniert, wie das funktioniert und ob ich das alles richtig mache. Ja.
Voll. Das Angenehme ist, dass alle Codebeispiele auch auf GitHub sind, also auch wenn man das Buch nicht kauft, also man kann sich das alles holen und ich habe dann auch, also quasi als Fleißaufgabe oder freiwillig dann auch eine Website rundherum gemacht, accessibility-cookbook.com, wo dann auch nochmal die Codebeispiele alle online sind, auch mit Demos. Das heißt, man kann es einfach runterkopieren und auch gleich anschauen. Manchmal, wenn es ein bisschen komplexer ist oder wenn es nicht gut eingepasst hat in die Website, ist dann irgendwie ein Codepen verlinkt, wo man sich das dann holen kann. Genau. Und das finde ich auch immer angenehm. Also ich kann mich ja auch in wie ich damals ActionScript gelernt habe, mit Flash, da wollte ich halt auch einfach den fertigen Code haben, damit ich es einbauen kann. Und wenn es mich interessiert hat, dann habe ich etwas nachgelesen, aber an sich ist das, wofür ich da war. Aber es gibt auch Leute,
die. Man hat nicht immer die Zeit, ne? Also manchmal
hat nicht
irgendwie
die Zeit,
hier, Shep, mach das und soll barrierefrei sein und dann so, uiuiui, wie muss ich das machen? Okay, Manuel, was schreibt der? Alles klar, so mache ich das und dann kann ich ja immer nochmal nachlesen später.
Ja. Genau. Wobei ich muss auch sagen, ich habe auch mit Leuten jetzt gesprochen. Ich war jetzt gerade in Berlin bei der Beyond Tolerance und da habe ich sehr viele Freunde getroffen und mir da auch eine gesagt, dass sie es aber von Anfang bis Ende durchgelesen hat, was ich sehr beeindruckend finde, weil mich hat es sehr genervt, das Buch zu lesen, obwohl ich es auch sehr oft gelesen habe, es sind einfach 360 Seiten.
Ja, gut, du kennst die Inhalte ja schon, ne? Da ist ja keine Überraschung.
Aber es ist halt einfach viel und technisch.
Wie viele Seiten hat das?
360, glaube ich. Mhm. Ja, das ist schon nicht so ohne. Schwierig. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe es auf meinem Schreibtisch liegen, nicht nur als Flex, falls jemand mal vorbeikommt, sondern einfach nur als Nachschlagewerk, weil ich habe ein paar von den Sachen, die ich da geschrieben habe, natürlich auch schon vergessen und da kann man es einfach ganz gut nachschauen.
Ja klar, du hast ja gesagt, Oktober 22 hast du angefangen, also wahrscheinlich hast du, weiß ich nicht, ob du dann auch chronologisch geschrieben hast, wahrscheinlich so größtenteils, aber auch nicht immer. Naja, und dann oder viele bloggen ja auch für sich selber, als sozusagen, um selber in ihrem eigenen Blogpost nachzugucken, also wie sie was gelöst haben. Ne? Das hört man ja auch oft, dass Leute sozusagen als Gedankenstütze für sich selber bloggen.
Ja, ja, genau. Oder man sucht nach irgendeinem Problem und findet dann einen Artikel von sich selber, wo das erklärt wird. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Na, ich habe es ziemlich chronologisch gemacht, weil bei O'Reilly ist es so, dass, also man, O'Reilly kennt man ja vermutlich, wenn man in dem Bereich sich schon mal ein Buch gekauft hat, der gibt es schon recht lang. Und die mittlerweile ist es so, dass sie selber keine Bücher mehr vertreiben, also keine gedruckten mehr, sondern die setzen nur auf ihre Lernplattform online. Das heißt, sie wollen eigentlich Abos verkaufen oder monatlich.
Okay, die vertreiben wirklich keine Bücher mehr?
Na.
Okay.
Die machen auch überhaupt keine Werbung dafür. Also das ist die setzen drauf auf diese Abo-Geschichte, da zahlst du x Euro im Monat und hast dann Zugang auf alle Bücher im HTML-Format. Und die Bücher selber, da haben sie halt einen Partner, der ist in meinem Fall in UK, und dort werden die Bücher gedruckt und dann werden sie halt verkauft über Amazon oder Thalia oder sonst irgendwo. Also jede Buchhandlung kannst du das bestellen, weil die Bücher werden auch nicht irgendwie mit so und so viel Stück aufgelegt, sondern on demand gedruckt. Das heißt, wenn man jetzt bei Thalia bestellt, dann wird das Ding einfach gedruckt und verschickt.
Okay, das ist ja wild.
Genau. Und was sie machen ist, dass sie, du schreibst ein Buch und dann, ich müsste lügen, aber ich glaube nach einem Drittel oder sowas, oder ja, nach fast der Hälfte, aber eigentlich schon vorher, nach einem Drittel circa, werden die Kapitel schon veröffentlicht. Also es gibt dann so einen Early Release, das heißt über diese Lernplattform hast du dann schon Zugriff auf die ersten drei Kapitel zum Beispiel. Da steht dann halt natürlich irgendwie deutlich ausgewiesen, dass es noch ein Entwurf ist und die Rohfassung und Fehler drin sein können und so weiter. Aber theoretisch kannst du da schon mitlesen, wenn du so eine Subscription hast. Und ich habe da ab dem Zeitpunkt schon verdient.
Ah ja, okay. Ja, ich habe das bei Manning habe ich das mitbekommen, dass die das so machen. Ah, ja. Vielleicht ist das bei den ganzen Verlagen mittlerweile Usus. Aber ja. Ist ja auch cool eigentlich, ne?
Voll, also ich habe halt gedacht, es ist geschickt, weil wenn man dann einfach live Feedback bekommt, theoretisch könnten sie Leute schon lesen und dann schon Errata irgendwie submitten, aber ich glaube, das tut dann halt keiner, weil es eh alle wissen, dass das noch nicht die fixe Version ist. Also ich glaube, da ist nichts gekommen in der Zeit. Aber sicher, theoretisch, wenn jemand was findet, was er sucht, zufälligerweise, dann ist es natürlich praktisch. Und für mich, muss ich ehrlich sagen, war es gut, weil ich da einfach eine Struktur hatte und ich wusste auch, warum ich jetzt liefern muss, warum ich jetzt irgendwie ein Kapitel im Monat schreiben muss. Und ja, deswegen, ich bin wirklich von Kapitel 1 bis 13 nacheinander durchgegangen und habe die fast monatlich veröffentlicht.
Okay, ja, cool. Sollen wir denn mal über die Kapitel drüber gehen, also wofür oder für welche Themen du dich da entschieden hast?
Ja.
Genau, die fangen natürlich bei den Grundlagen an, so kann man das auf jeden Fall schon mal umschreiben und dann geht's halt nach hinten raus, so immer weiter in die Tiefe und in die spezielleren und auch immer herausfordernderen Themen rein.
Genau. Mir war das ein ziemliches Anliegen. Also das erste Kapitel, da geht es um Dokumente, sozusagen eigentlich um alles, was sich außerhalb des Body-Tags abspielt. Also HTML und Head und die Strukturierung des Dokuments einfach. Da habe ich auch ein bisschen Performance drinnen, weil ganz viele Leute klammern oder ganz viele ExpertInnen klammern das Thema Performance aus, wenn sie über Barrierefreiheit sprechen, was, finde ich, ein Fehler ist, weil wenn die Website einfach scheiß langsam ist, dann ist halt auch nicht zugänglich.
Mhm. Ich glaube, dass Screenreader, die haben ja so, was ist der Zeitpunkt, ab dem die da anfangen vorzulesen? Da das ist ja nicht direkt von Anfang an, oder? Also je nachdem, wenn die Seite eben irgendwie schnarchig lädt, dann fängt der Screenreader auch erstmal nicht an zu arbeiten.
Ja, das, beziehungsweise, was halt besonders interessant ist, ist so Dinge, wenn es irgendwie etwas gibt, das das Rendering im Head blockiert, weil ja der HTML-Parser geht ja Zeile für Zeile durch. Und wenn da jetzt zum Beispiel sehr viel JavaScript vor dem Title ist, dann kann das ein Problem sein, weil der Titel ja etwas ist, das essentiell ist für die Orientierung auch für Screenreader-NutzerInnen, weil der wird ja, das ist das Erste, was vorgelesen wird, wenn ich eine Seite aufmache. Und da könnte zum Beispiel JavaScript das Rendering davon verzögern. Mhm. Also das kann ja so ein Beispiel sein. Genau, also da habe ich sehr viel vom Harry Roberts, der hat dieses CT-CSS, wo er über diese Reihenfolge im Head gesprochen hat, die habe ich eigentlich da drinnen mehr oder weniger kopiert und ein bisschen ausgeführt, solche Dinge. Also alles, was sich da außerhalb abspielt. Und dann noch viel wichtiger, das zweite Kapitel, wo es um die Seite geht, das heißt, wie ist eine Seite aufgebaut? Sozusagen geht es um das Thema Landmarks, also Header, Main, Footer, Navigation, Sections, Artikel, Überschriften, genau, diese Dinge. Mhm. Wozu brauche ich eine Section, wann brauche ich sie nicht und wann verwende ich sie? Und
Section versus Artikel, ist das auch? Also dieses
auch, ja, genau.
Ja,
genau. Und das war mir ein ziemliches Anliegen, dass es drinnen ist, weil insbesondere in den letzten, weiß ich jetzt nicht, ich sag mal 10 Jahren oder so, haben wir ja, oder ja, es sind wahrscheinlich 10 Jahre, haben wir unsere Herangehensweise an die Entwicklung von Websites ja voll geändert, weil früher hat man ja sehr viel in Seiten gedacht. Ich glaube, im Design denkt man oft immer noch sehr viel in Seiten, obwohl alle wissen, dass es eigentlich nicht geschickt ist, aber also Handoffs sind zumindest oft Seiten und weniger Komponenten. Aber in der Entwicklung ist es schon so, dass man von diesem Seitendenken weggeht und nicht eine Seite nach der anderen macht, sondern natürlich Komponenten oder irgendwie Systeme baut und tralala. Und jeder macht sich sein Storybook oder was auch immer und hat dort seine Komponenten. Mhm. Und das ist auch sinnvoll so, insbesondere bei größeren Websites. Aber etwas, das da verloren geht, ist einfach dieses Bewusstsein für die Seite, also dass es die Seite auch nochmal gibt. Dass man baut irgendwie schöne Komponenten und von mir aus auch barrierefreie Komponenten oder so gut es geht halt. Aber die Komponenten können ja auch zusammengeschachtelt werden und sind dann Teil des Großen. Und das Große macht halt auch voll viel aus, weil es einfach sehr wichtig ist, sich zu überlegen, wie man eine Seite aufbaut, weil man da schon sehr viele Navigationsmöglichkeiten und Übersichtsmöglichkeiten bieten kann, eben mit Landmarks oder mit Überschriften. Und das sind wir insbesondere bei JavaScript-Frameworks oder bei SPAs, sieht man es ganz oft, dass eben genau das verloren gegangen ist. Zu wenig
also die Analogie Seite da wäre wahrscheinlich eben quasi Unit-Tests versus Integration-Tests. Mhm. Gibt es ja auch so diese schönen Memes, wo so zwei Fenster, die prima funktionieren, so über Eck angebracht sind und dadurch, dass ja, genau, die eben die beiden Griffe auf der Ecke sind, kriegt man die halt beide nicht mehr auf. Und alleine haben die halt super funktioniert. So. Ja.
Ja, genau sowas, ja. Voll. Also, genau. Um ein bisschen konkreter zu werden, ich kann eine Komponente, irgend so eine Teaser- oder Card-Komponente machen und da ist eine Überschrift drinnen und da habe ich fix immer eine H2. Wenn ich es aber in eine Seite dann einbaue, in eine Section, kann sein, dass da drüber auch nochmal eine H2 ist. Die schaut aber anders aus, weil es nicht eine Card ist, sondern eine Section. Schaut alles schön aus, nur passen schon die Dokument-Outline nicht. Also dann habe ich irgendwie 3 H2, die auf einer Ebene sind, aber eigentlich sollten die anderen H3 sein, die da der untergeordnet sind.
Ja.
Genau, und solche Sachen gehen ganz gern verloren. Und deswegen habe ich da ein eigenes Kapitel dafür.
Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall, ist definitiv so ein herausforderndes Thema, gerade mit den Überschriften, Levels und so. Da ist es ja auch ein bisschen schade, dass wir nie den echten HTML5 Outline-Algorithmus bekommen haben. Also der ja eigentlich das hätte, also auf relativ elegante Art und Weise lösen können. Ich glaube, die sind ja auch wieder irgendwie dran, ne? Also es wird schon irgendwie wieder drauf rumgedacht.
Echt? Also mein letzter Stand ist, dass Steve Faulkner das, glaube ich, letztes Jahr aus dem Spec endlich entfernt hat.
Mhm. Ja, um quasi zu reflektieren, dass die Browser das ja nicht implementieren, ne?
Ja, es ist halt ein bisschen ein kompliziertes Thema, weil die haben das in die Spec geschrieben und das ist schon sehr lang her. Und es war auch auf ewig da drinnen. Implementiert worden ist es semantisch nie. Also vielleicht nur kurz zur Erklärung. Es geht darum, dass wenn ich jetzt eine H1 ins Dokument lege, dann ist eine H1. Und wenn ich dann noch eine H1 habe, dann ist sie immer noch eine H1. Und die Idee war, wenn ich diese H1 in eine Section schachtle, dann wird sie zu einer H2 semantisch sozusagen.
Ja.
Und optisch, genau. Und wenn ich dann nochmal eine Section habe, noch eine H1, dann ist es ist eine H3. Das ist egal, welches Level ich das schachtel. Es kommt darauf an, wie tief ich meine Sections geschachtelt habe. Und das ist ja sehr praktisch, weil das löst genau das Problem. Wenn ich nicht weiß, wo wird meine Überschrift enden, dann ist es natürlich praktisch, wenn ich sowas habe. Und das war in der Spec, war nie implementiert, außer visuell. Und das war das große Problem. Weil wenn ich genau das gemacht habe, sozusagen eine H1 und eine Section H1 und dann nochmal eine Section in der Section mit H1, dann hat man richtig gesehen, wie dann plötzlich die genästete H1 aussieht wie eine H2, die nochmal genästete wie eine H3 und so weiter. Das heißt, man hatte visuelles Feedback. Es sah so aus, als würde dieser Algorithmus sein Ding machen. Tatsächlich, semantisch, hat es gar nichts gemacht. Und das war das, was so nervig dran war.
Ja.
Und da gibt's ein Issue. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Issue aufgemacht habe oder ob ich kommentiert habe, aber irgendwann habe ich kommentiert vor über einem Jahr und habe dann gesagt so, wie schaut's aus, wollt ihr es nicht vielleicht einmal, weiß ich nicht, ändern wieder? Ja. Und dann haben sie so Tests, die lassen dann so Tests durchlaufen, wo sie schauen, auf wie viele Websites gehen kaputt, wenn sie das machen würden. Und da hat einer, eher ein bekannter Mensch, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, dann geantwortet so, ja, na, so und so viel Prozent der Websites würden kaputt gehen, aber ist nicht so schlimm. Und dann haben sie so ein bisschen begonnen zu diskutieren, aber das Thema dann wieder fallen lassen.
Okay, vielleicht war das auch dann diese Issue, die ich irgendwann mal gesehen hatte.
Ja, ja, das kann sein. Also ja, so ein bisschen haben sie darüber gesprochen, aber ich bin jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich weiß nur, dass ich da mal kommentiert habe, sie haben so ein bisschen drüber geredet, aber ja.
Ja, ist auf jeden Fall auch schon eine Weile her. Also ich habe dann auch nichts mehr gehört, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann da auch wieder Aktivität gesehen hatte und dachte ich, ah, es ist überraschend und cool, dass es irgendwie doch nochmal irgendwie das Thema hervorgeholt wird. Weil es wäre halt die perfekte Lösung eigentlich. Genau. Wie machst du das in deinen Projekten? Also idealerweise arbeiten wir ja mit Komponenten, das wollen wir ja auch. Also dann machst du die dann konfigurierbar oder wie löst du das Problem in der Praxis?
Also ich war bei einem Kunden, wo du mich vermittelt hast in Düsseldorf und die setzen auf React, oder? Ja, oder dem React. Und da habe ich mal, der Carl Groves hat da so eine Component Library und da haben sie eine Komponente, die genau das macht im Endeffekt. Sozusagen, es gibt eine Wrap-Komponente, das wäre jetzt in unserem Fall die Section, und dann statt H1, H2, H3 verwendest du halt einfach so eine Heading-Komponente. Und durch das Nesting wird automatisch erkannt, wo bin ich im Dokument, und dann wird es einfach resolved als H1, H2, H3 und so weiter. Und der Kunde, der hat das dann einfach selber nachgebaut, und so haben die das gelöst, also sie haben einfach so eine Komponente gebaut, also eben genau das, was die Section per Spec hätte machen sollen, haben sich dann selber gelöst und das dürfte ganz gut funktionieren. Also ich glaube, das Feedback war zumindest sehr positiv. Das haut bei denen gut hin. Bei der Stadt Wien zum Beispiel, da haben wir einfach den Luxus, dass wir eine Reaktion haben, die quasi nichts anderes macht, als die Website zu betreuen. Und das ist ein großes Team, kann man sich vorstellen, eine große Stadt. Und ein sehr geschultes Team. Und ein Team, das auch ein bisschen HTML kann und das auch versteht, wie ein Dokument aufgebaut ist. Und die haben einfach im CMS ein Dropdown, wenn sie ein Element anlegen. Ein Dropdown, wo sie dann auswählen können, bis zu einer H2, einer H3 und so weiter. Und die wissen auch, wie sie das überprüfen können. Ja. Und die machen das dann auch, weil sie müssen. Ganz einfach.
Ja.
Okay. Also mit JavaScript automatisiert geht das, dafür gibt es Lösungen, und ansonsten manuell haut es auch hin.
Okay. Ja, hat mich interessiert. Also, weil ich glaube, das ist ja so die Frage, die man sich früher oder später immer stellt, wenn man eben komponentenbasiert baut, wie kann man das irgendwie gut lösen? So, was sind so Wege.
Ja, also es ist ja auch komplex. Es ist ja auch, also es sagt keiner, dass es easy ist. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber ganz oft muss man nicht bei so Details ansetzen, sondern wirklich auch bei dem Bewusstsein an sich für die Seite und deswegen eben dieses Kapitel, genau.
Ja, das ist natürlich immer ideal dann. Genau, dann weiß nicht, zur Seitenstruktur, da kann man bestimmt auch noch einiges erzählen. Also generell, das hast du ja damals bei deinem HTML-Eloquenz-Vortrag ja auch so ein bisschen demonstriert. Also wie baut man Navigationen auf? Wann annotiert man die mit einem Title vielleicht? Muss man immer eine Liste in eine Navigation reinstecken? Oder ist es auch okay, einfach eine Ansammlung von Links da reinzustecken? Ich nehme an, diese ganzen Themen wirst du da ja wahrscheinlich auch dann drin haben.
Genau, voll. Also sehr detailliert. Also es ist einfach das ganze Kapitel, da geht es wirklich nur um die Landmarks und Überschriften hauptsächlich. Genau. Also, welche Landmarks gibt es? Weil die klassischen, die man so kennt, sind ja Header, Main, Footer, die Nav zum Beispiel. Und auch eben dieses Thema, was ist eine Section? Also weil Section ist ja nichts anderes als ein Div in Wahrheit. Mhm. Außer, dass ich einfach einen eigenen Tag habe, was sehr praktisch sein kann für CSS, weil dann kann ich sagen, okay, alle Sections schauen so oder so aus. Und die Section wird nur zu Landmark, wenn ich sie label, also wenn ich Area Label oder Area Labeled By verwende. Das heißt, sobald sie einen Accessible Name hat, ist die Rolle nicht mehr Generic, sondern Region. Und dadurch ist sie einfach eine Region und ein Landmark. Genau. Aber es gibt auch zum Beispiel Form-Landmarks. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ein Formular zu einem Landmark wird und dann kann ich es auch direkt ansteuern.
Das dann passiert dann auch, wenn du einen Title vergibst?
Es kommt auf den Screenreader an. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Im Buch steht es, glaube ich. Es kommt auf den Screenreader an. Also ich müsste jetzt nachschauen. Also ich glaube, es reicht, wenn du einfach nur Area Label vergibst und damit automatisch. Es kann aber auch sein, dass du Role Form vergeben musst, beziehungsweise, ich glaube, im VoiceOver geht sogar gar nicht, hat oder nichts. Müssen wir nachschauen, weil es gerade nicht auswendig.
Und der Sinn und Zweck ist, dass man dann mit assistiven Technologien eben die so Hilfestellung bekommt, schneller dahin zu navigieren, oder? Das wäre jetzt die Motivation, sowas
genau, zu tun. Genau, ja. Weil du hast ja mit einem Screenreader, den vorrangig blinde Menschen verwenden, hast du ja unterschiedliche Möglichkeiten zu navigieren. Die eine ist, die man auch als Keyboard-User hat, einfach die Tab-Taste drücken, was eh voll okay ist. Aber ich kann ja auch nicht interaktive Elemente ansteuern, wie eine Überschrift zum Beispiel. Und da kann ich den virtuellen Cursor verwenden, also einfach die Pfeiltaste zum Beispiel in NVDA und dann hupfe ich von einem Element zum anderen. Aber das wird halt sehr schnell langweilig, weil ich dann einfach alle Elemente durchgehen muss. Mhm. Und deswegen schaut man sich an, okay, wie kann ich sonst zu gewissen Teilen der Seite schnell hinkommen? Und das geht zum Beispiel, deswegen sind Überschriften so wichtig. Überschriften sind super, weil ich einfach mit der H-Taste zum Beispiel kann ich sagen, springe einfach von Überschrift zu Überschrift. Da komme ich sehr, sehr schnell zu einem bestimmten Bereich. Oder eben durch die Navigation über Landmarks. Dann kann ich sagen, okay, spring direkt zum Hauptinhalt oder spring direkt zur Navigation oder zur nächsten Landmark. Das heißt, man überlegt sich einfach, was sind so die wichtigsten großen Bereiche meiner Websites? Webseite, weil es ist ja nicht nur die Website an sich, sondern auch auf der Seite kann es halt bestimmte Bereiche geben und die kann ich dann promoten zu einer Landmark. Also kann ich sagen, okay, du bist jetzt nicht einfach nur irgendein Formular, sondern eigentlich wäre es sinnvoll, wenn jemand direkt zu dir hinspringen könnte, zum Beispiel Suche. Da gibt es ja auch jetzt das neue Search-Element, das noch keinen perfekten Support hat, glaube ich, aber da könnte man stattdessen Role Search verwenden, geht auch. Mhm.
So wie man das bei Main am Anfang ja auch gemacht hat. Ne? Da hat man
ja, genau.
So ein Main und nochmal Role Main draufgesetzt für die, die eben das neue Vokabular noch nicht kennen.
Genau. Mhm.
Genau. Genau, dann die nächsten zwei Kapitel sind Linking Content und Performing Actions, was wahrscheinlich so im Grunde das eine ist, sind die Links und vielleicht auch Link-Elemente, weiß ich nicht. Und das andere sind wahrscheinlich Buttons und aber in jedem Fall nicht Divs mit On-Click-Handler. So viel steht fest.
Genau. Ich bin nicht sehr glücklich über die Bezeichnung der Kapitel, aber irgendwann haben sie mir gesagt, ja, die Kapitelnamen müssen more actionable sein. Und deswegen heißt es halt nicht Buttons, sondern Performing Actions, was irgendwie, ja. Naja. Aber ja, hast du richtig erkannt, es geht um Links und um Buttons. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich glücklich darüber, dass sie das durchgelassen haben, weil wenn mir jemand pitchen würde, ich schreibe ein Buch mit 13 Kapiteln und ein Kapitel ist nur über Links und das andere ist nur über Buttons, würde ich sagen, na, fix nicht. Weil du kannst nicht über ein Element schreiben, das ist langweilig. Aber mir war es ein Riesenanliegen, weil du hast ja vorher schon erwähnt, das WebAIM 1-Million-Report, wo sie immer wieder dieselben Fehler finden und eigentlich nur die Prozentzahlen sich so ein bisschen ändern. Und da findet man einfach in jedem Bericht geht es immer um Links und es geht immer um Buttons und es ändert sich einfach nicht. Und wir sind wirklich einfach schlecht in diesen Elementen. Und deswegen bin ich da sehr glücklich darüber, dass ich da eigene Kapitel darüber schreiben durfte. Mhm. Und da habe ich mal auch ein paar Themen.
Ja. Ja. Ich glaube, das wolltest du gerade erklären, also was du da inhaltlich alles reingesteckt hast, oder?
Das. Ja, also ich habe ein paar Dinge reingenommen, die mein Anliegen waren und andere, die einfach cool sind. Also zum Beispiel E-Mail-Links. Also jeder, der ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass man irgendwie zu einer E-Mail-Adresse linken kann und dabei auch Parameter übergeben kann. Also ich kann zum Beispiel Subject vorausfüllen, ich kann CC vorausfüllen, ich kann sogar einen Text vorausfüllen. Aber das weiß, glaube ich, auch nicht jeder. Und das ist einfach ein netter Trick, um ein bisschen Schreibarbeit und Recherchearbeit den Usern ersparen zu können. Das ist ganz cool. Dann halt so klassisches Zeug, wie man einen Link stylt, wie man es am besten macht. Aber, und eben das war mir ein Anliegen, zwei große Themen. Das eine ist clientseitiges Rendering. Das heißt, wie stelle ich sicher, dass ich in einer SBA trotzdem Links habe, die Barriere, oder die dem User auch irgendein Feedback geben. Weil das Problem ist, bei einer SBA standardmäßig ist, dass wenn ich einen Link klicke, ist ja das Default-Verhalten deaktiviert, weil das Default-Verhalten ist, ich klicke, die Seite lädt, der Titel wird angekündigt, ich bin am Anfang der Seite. Und bei der SBA ist es natürlich nicht so, da wird einfach nur der DOM ausgetauscht oder ein Teil im DOM und da gibt es kein Feedback. Wenn ich ein Framework verwende, kann es sein, dass es Feedback gibt, also wenn ich jetzt Next verwende, die machen das, die kümmern sich drum, aber im nächsten vielleicht dann nicht mehr. Und da habe ich genau ein Kapitel oder ein Recipe, wo es darum geht, wie schaffe ich es, sowas anzukündigen, wenn ich eine Seite wechsle. Mhm. Und ein weiteres Kapitel ist, wie verlinke ich eine Gruppe von Elementen?
Naja.
Weil der erste Gedanke ist, naja, mit HTML5 kann ich ja einfach sagen, okay, ich wrap alle Elemente, also Überschrift, Bild und Absatz und so weiter in einen Link, weil das geht ja, das ist auch erlaubt, also war eine Zeit lang nicht erlaubt. Hier wieder die alten Menschen wissen das, dass man das eine lange Zeit nicht machen konnte und jetzt kann man es machen. Aber das ist halt ein bisschen ungeschickt für die Barrierefreiheit, weil das Problem ist, wenn ich jetzt mit einem Screenreader herkomme zu einem Link und ich finde den, dann wird mir alles vorgelesen in einer Wurst. Die Überschrift, die Beschreibung des Bildes, der Absatz, was auch immer sonst drin ist und dann sagt er mir irgendwann einmal, ah ja, das ist ein Link. Mhm. Und das ist halt einfach mühsam. Genau. Und da habe ich wirklich lang recherchiert. Ich habe mir alle Möglichkeiten, die ich so online gefunden habe, wie man so einen Link, das Problem lösen kann, habe ich mir angeschaut und verglichen. Und Fazit ist, es gibt keine perfekte Möglichkeit.
Das ist ja leider oft so, ne? Also es ist ja immer so ein immer ein Trade-off in irgendeiner Art und Weise.
Genau. Also es ist ein ungelöstes Problem.
Ja. Ja, stimmt. Ja, aber cool.
Jo. Bei den Buttons zum Beispiel, da habe ich auch so die Klassiker, so Grundlagen, auch ein bisschen ARIA-Zeug drinnen, also welche typischen ARIA-Attribute gibt es dafür und was machen die? Und ein Kapitel ist Don't Disable Buttons, wo ich relativ ausführlich drüber spreche, warum ich meine, dass das Disabled-Attribut nicht verwendet werden sollte. Mhm. Genau, das war mir auch ein großes Anliegen, weil das ist nichts, das funktioniert nicht. Das ist einfach ein sehr, sehr problematisches Attribut. Ich habe selber letztens ein Problem damit gehabt. Ich habe ein Formular, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, ich habe einen Screenshot gemacht und mir gedacht, ich muss drüber bloggen, aber dann, weil ich so wütend war drüber und dann habe ich es wieder vergessen. Mhm. Irgendwas war, ich habe es ausgefüllt und ich wollte es absenden und der Button war disabled und ich habe nicht gewusst, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nichts Falsches gesehen und ich habe blöd drauf gehämmert, aber er hat nichts gemacht, er hat mir auch kein Feedback gegeben und ich bin einfach da gestanden. Ich habe alles kontrolliert und es war eigentlich alles richtig und ich glaube im Endeffekt, es war sowas wie, ich weiß nicht genau, was war, ich glaube ich habe ein falsches Sonderzeichen verwendet irgendwo. Mhm. Also es gab eine Liste von Sonderzeichen und ich habe eines verwendet, das ich nicht verwendet hätten sollen. Und es gab aber keine Fehlermeldung, weil es gab keine Live-Validierung. Und beim Klicken auf den Button ist auch nichts passiert, weil sie einfach erwartet haben, ich muss alles richtig haben, dann komme ich erst weiter, dann bekomme ich erst in der Form von Feedback.
Ja, es war wahrscheinlich dann so auch so ein reaktives Interface und das, solange das auf Disabled gesetzt hat, bis vom Validate nicht true zurückgibt. Ne?
Ja, ja, genau.
Mhm. Voll. Ja, okay. Na, dann mehr wollen wir aber nicht verraten über das Disabled, weil dafür muss man ja dann das Buch sich zulegen, würde ich sagen.
Genau, oder hier gewinnen. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ich würde zwei digitale Kopien des Buches gerne verlosen unter den ZuhörerInnen. Ja, cool.
Da müssen wir noch überlegen, was man tun muss, um teilzunehmen. Ja. Machen wir am Ende, oder?
Ja, voll.
Genau, dann hast du Styling Content. Im Endeffekt, ja, man kann viel kaputt machen, auch mit falschem Styling, ne? Also irgendwie an der falschen Stelle ein Display None oder auch, ich glaube, es ist ja auch nicht so dieses Visually Hidden Konstrukt, das ist ja auch gar nicht mal so trivial. Und hat aber auch alles seine Gründe, glaube ich, warum man da so einen ganzen Blumenstrauß an Properties setzen muss, weil eben verschiedene assistive Technologien dann unterschiedlich das verarbeiten und damit das dann eben garantiert ist, dass es zwar irgendwie visuell nicht da ist, aber eben immer noch im Accessibility Tree zum Beispiel vorhanden ist.
Ja, es ist überhaupt dieses Thema Verstecken ist ein ganz spannendes, weil du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du etwas verstecken kannst. Du kannst es vor allem verstecken, wie zum Beispiel Display None, dann hast du Visibility Hidden, das nicht im Accessibility Tree ist, aber Platz einnimmt im Browser. Dann hast du Opacity Zero, wo auch Platz eingenommen wird und Elemente dann aber auch mit dem Keyboard erreichbar sind, obwohl sie bei CD Zero sind beispielsweise. Mhm. Dann hast du das Visually Hidden, das du angesprochen hast. Dann hast du das Hidden Attribut, das so funktioniert wie Display None, aber halt in HTML. Dann hast du Aria Hidden und Disable gehört da auch irgendwie dazu. Dann gibt es Inert Attribut und dann gibt es noch eine Reihe anderer. Also es ist dieses ganze Thema Verstecken ist echt komplex.
Ja.
Genau, da geht es unter anderem darum und es geht auch viel darum, um die Einheiten REM und M und warum die sinnvoll sind und warum Pixel oft nicht sinnvoll ist.
Ja, macht Sinn.
Und ja.
Genau, und bei dem Verstecken ist es halt dann eben manchmal so, manchmal will man es für Sehende da haben, aber irgendwie Screenreader-User nicht mit quasi Elementüberschuss belästigen, der gerade nicht relevant ist. Und manchmal ist es umgekehrt, dass sehende Benutzer bestimmte Dinge eben gar nicht sehen müssen, aber man irgendwie Hinweise oder Hilfestellungen geben möchte für assistive Technologien. Ja.
Ja, genau, voll. Da finde ich das Inert-Attribut, finde ich das super, weil es eben genau das macht, was du gerade zu Beginn beschrieben hast. Also ich muss dir vorstellen, sagen wir mal, man hat sowas wie ein Karussell. Den Scheiß hat man ja überall leider. Und man hat sozusagen eins im Fokus und dann links und rechts gibt es das vorherige und das nächste Element. Und ich möchte sicherstellen, dass immer nur das aktuell Aktive zugänglich ist und die anderen nicht. Also erst wenn ich blätter, kann ich mir die anderen anschauen, weil sie visuell sowieso abgeschnitten sind. Und wenn ich es visuell nicht erfassen kann, dann will ich auch nicht, dass Screenreader-User da mehr Informationen bekommen oder bekommen müssen. Und ein Trick, den man da ganz oft sieht, ist es, wenn Leute dann einfach dann sagen, okay, ich lege auf jedes interaktive Element da drinnen Tab Index minus 1, damit man nicht hintappen kann und überall Aria Hidden, damit es auch nicht im Accessibility Tree ist. Aber das funktioniert ganz oft nicht, wenn man es dann doch nicht richtig macht und es ist auch irgendwie mühsam, wenn man dann jedes Mal umschalten, dann irgendwie herumtun muss, bla bla bla. Und da ist Inert super, weil Inert macht genau das, du legst es drauf, es ist nicht im Accessibility Tree, es ist nicht nutzbar, du kannst nichts damit machen, du kannst es nicht ansteuern, nicht klicken, gar nichts, aber es ist sichtbar.
Okay. Würdest du das immer empfehlen? Oder also ich stelle mir jetzt vor, also wenn ich so ein Karussell machen würde und du kannst vielleicht irgendwie in das zweite antabben und dann ist es irgendwie scrollbar, dann würde das ja in View scrollen durch das Antabben und dann wäre es ja sichtbar. Also wäre das, würdest du es dann dennoch empfehlen zu tun? Oder also ist so ein Szenario für dich irgendwie nicht so ja, dass du sagst.
Immer empfehle ich gar nichts, weil die Antwort, ich bin Profi, meine Antwort ist, es kommt drauf an.
Ja, klar, natürlich. Ja,
richtig. Nein, sicher. Immer. Also man muss sich nur überlegen, was, also der Zugang ist ja gerade auch beim Testen ein sinnvoller Zugang ist, dass man sich anschaut, was kann ich mit der Maus machen, was kann ich visuell erfassen und sowas Ähnliches möchte ich dann allen anderen liefern. Die Herangehensweise ist eine andere, aber die Information im Endeffekt sollte eine ähnliche sein, die mir geboten wird und auch die Interaktion. Das heißt, wenn ich selber visuell nur eines erfassen kann und auch durch das, was ich anklicken kann, nur mit einem interagieren kann, dann werde ich das vermutlich auch mit dem Keyboard machen. Außer manchmal ist es so, dass das Keyboard dann mehr bietet, aber dann ist es schon okay. Es sollte nicht so sein, dass ich dann aber von 20 Elementen alle 20 durchtappen muss. Das eben so oft, sehr oft, wenn ich statt nur einen dann das zweite auch noch antappen kann, weil dann die Liste weiter sich navigiert oder wie auch immer du das gemeint hast, dann ist es schon okay. Es geht nur darum, dass es keine absolute Katastrophe ist und ich einfach viel viel weniger Spaß an dem Interface habe.
Ja.
Oder es aber viel mühsamer also, ist.
Hat auch viel mit überflüssige Navigationsarbeit zu tun, wenn man eben auf den Teil nach dem Karussell zum Beispiel kommen will. Oder das Gleiche gilt ja auch für irgendwelche Menüs, die mit Unterpunkten sind, dass man nicht durch alles durchtappen muss, um zu dem Teil danach zu kommen. Also, ich meine, da gibt es noch Skip-Links, die könnte man nehmen oder irgendwie, wenn man gute Landmarks gesetzt hat, kann man damit vielleicht auch arbeiten, aber ja, verstehe ich, ja.
Ja. Ich meine, da kommen wir jetzt ein bisschen so ein bisschen zum letzten Kapitel oder schneiden wir zumindest an, das Testing, weil es gibt schon so Dinge, die einfach anders funktionieren. Wenn man das Menü zum Beispiel nimmt, das du gerade angesprochen hast, weil eine Sache bei einem Menü, das ein Submenü hat, was ja da voll nett ist, ist ja, wenn ich dann mit der Maus drüber habe, dass sich das Menü automatisch öffnet, weil ich mir so einen Klick spare und dann kann ich einfach einen der Submenüpunkte auswählen. Das ist ja was Gutes. Das ist für die UX ist es was Tolles. Wenn ich aber dasselbe mit dem Keyboard bekomme bei Fokus, heißt das, dass jedes Mal das Menü aufgeht, auch wenn ich gar nicht will, dass das Menü aufgeht. Und dann, im schlimmsten Fall, muss ich mich durch alle Menüpunkte durchtappen, um zum nächsten Menüpunkt zu kommen. Im besten Fall kann ich vielleicht Escape oder sonst irgendwas drücken, um es wieder zu schließen. So oder so ist es mühsam. Also, da gibt es einfach auch Dinge, die mit dem Keyboard anders funktionieren. Und die kann man wissen, wenn man Erfahrung hat, so wie ich, weil ich das einfach fast jeden Tag beruflich mache, oder man probiert es einfach mal selber. Also deswegen bin ich ein Riesenfan von der Tab-Taste, weil ich einfach so extrem viel über mein User-Interface lerne und auch die User-Experience. Weil eine Sache, die mir vorkommt, auch bei UX-ExpertInnen, ist, dass UX sich ganz oft auf Touch und Klick beschränkt und dass da gar nicht mitbedacht wird, dass es ja auch Keyboard ist und Screenreader und so weiter. Und das wird den Produkten, die es da so draußen gibt, extrem viel helfen, wenn die Leute einfach nur diese Tab-Taste drücken würden und versuchen würden, einfach nur das Interface ohne Maus zu bedienen.
Ja. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Evergreen, dass Leute das nicht machen, dass Seiten nicht so gebaut sind, womit wir übrigens auch zum nächsten Kapitel kommen. Managing Focus, wobei das ja eher so ein tatsächlich aktiv den Fokus wahrscheinlich verschieben Thema ist, aber eben auch das Sehen, wo ist denn der Fokus überhaupt, das klappt ja dann oft auch nicht so gut, ne? Oder nur partiell.
Ja. Da muss man sagen, dieses ganze Fokus-Thema oder Fokus-Styling, das hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gebessert in den letzten Jahren. Einfach weil wir jetzt diese Focus Visible Pseudoklasse haben, die das Default Styling oder das Focus Styling, das man so macht, vor den Maus-Usern versteckt und deswegen gibt es weniger Leute, die sich darüber beschweren können, dass da jetzt irgendwie so eine hässliche Outline zu sehen ist.
Weniger Stakeholder, die dann so,
genau. Oh,
wie sieht das denn aus? Mach das weg.
Genau. Das hat sich gebessert, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr vorherrschendes Problem. Es ist besser, weil es ist immer noch da. Und die anderen Rezepte, da geht es wirklich viel um solche Dinge wie Models oder ähnliches oder sobald ich irgendwas mache, wo ich den Fokus bewege oder wo sich einfach der zentrale Punkt der Interaktion auf der Website verschiebt, wie ich da den Fokus hinbekomme und wie ich schaue, dass das immer noch mit dem Keyboard gut nutzbar ist, auch wenn ich dann das Element schließe und so weiter. Genau. Also sehr JavaScript-lastig auf jeden Fall.
Mhm. Würdest du sagen, bei so einem Model muss der Schließen-Knopf dann relativ zu Beginn kommen oder eher ganz zum Schluss? Also wenn nach dem Durchtappen durch den Inhalt? Das ist ja immer blöd. Ne? Also, man muss ja sich für eine lineare Struktur entscheiden und so. Ich finde das dann auch manchmal gar nicht so einfach.
Ja, es gibt ja da unterschiedliche Zugänge und ich habe sehr oft gehört, auch von ScreenreaderNutzerInnen, die EntwicklerInnen sind, dass man es einfach bei dem Standardverhalten lassen sollte und das ist beim Dialog-Element jetzt so, dass einfach das erste fokussierbare Element fokussiert wird und das ist dann einfach der Close-Button oft und dass das schon passt. Was halt einfach irritierend sein kann, ist, du machst ein Element auf und das erste, was du hörst, ist schließen.
Ja.
Die andere Variante ist, man könnte den Dialog selber fokussierbar machen. Dann hört man, wenn er beschrieben ist mit ARIA-Label oder sonst irgendwie oder mit ARIA-Label bei, hört man dann den Dialog und den Titel. Geht auch und dann muss man halt tappen und dann kommt man zum ersten fokussierbaren Element. Mhm. Also ich würde sagen, im Zweifelsfall, das Beste, was man machen kann, ist sowieso immer mit Usern testen, aber das geht halt nicht immer. Und im Zweifelsfall würde ich einfach das Standardverhalten vom Dialog-Element lassen und fertig.
Ja. Genau, was das Dialog-Element ja auch macht, ist im Hintergrund automatisch ein Inert auf den restlichen Content zu setzen.
Genau.
Da haben wir ja eben drüber gesprochen. Bei Inert muss ich übrigens sagen, da wollte ich noch hinzufügen, also ich finde schade, dass Inert nicht so funktioniert wie zum Beispiel Visibility oder Pointer-Events, weil ich habe schon öfters auch die Situation, wo ich was so in der Gesamtheit gerne inert hätte und dann aber da drin was reingeschachtelt ist, was vielleicht, also das würde ich dann nicht, also aninerten und das geht nicht. Das finde ich irgendwie so.
Ach so.
So, das ja, habe ich schon manchmal. Genau, du musst es dann quasi wirklich außerhalb dieser Struktur parken, damit es dann geht. Genau, aber das sind jetzt so Luxusprobleme. Was ich sagen wollte, was wahrscheinlich auch zum Managing Focus dazu gehört, ist eben, dass dann, wenn du in so einem Dialog drin bist oder du vielleicht in Off-Canvas-Menü kommst, wo der Rest der Seite dann auch für die sehenden Nutzer abgedunkelt wird, dass man sich dann mit der Navigation quasi dann nur noch in diesem etwas bewegt. Also zumindest, wenn es ein Modal ist. Ne? Also und als solches vielleicht auch visuell kommuniziert wird, dass da die Musik spielt und man sollte dann auch nicht raustappen können.
Mhm, genau, voll. Wird auch thematisiert, beide Zugänge sozusagen. Also der eine Zugang ist, wo ich Fokus wirklich trappe, dass ich wirklich auch gar nicht mehr raus kann aus dem Browser Chrome und mich in dem Element bewege. Und der andere Zugang ist ja, dass es einfach Modal ist und ich aber trotzdem noch aus dem Element raus kann. Genau, gibt's beide drinnen. Skip-Links sind natürlich auch ein Thema, weil da geht es ja auch quasi um Fokus. Skip-Links ist halt auch so ein Ding, also man sieht sie ganz oft nicht, obwohl sie eigentlich sehr praktisch wären und oft sind sie aber auch kaputt. Also ich glaube, sie haben bei dem WebAIM-Report, sagen sie, dass sie auf sowas wie 11% oder 13% der Websites haben sie einen Skip-Link gefunden und jeder zehnte war einfach kaputt.
Ja, das also sind halt so Sachen, die man dann einmal einbaut und dann dadurch, dass das sozusagen auf... Ist ja, finde ich, auch bei so Dark Mode und so Media Queries ja auch mal das Problem. Man baut ja so eigentlich mehrere Realitäten ein und desselben Produkts, also so Ausprägungen und man schafft es dann manchmal einfach nicht alle immer in der Güte durchzutesten und zu kontrollieren, wie man das eben mit der, in Anführungszeichen, Hauptansicht macht, also zumindest für einen selbst Hauptansicht ist, ja.
Ja, und oft ist es auch so, dass es einfach funktioniert und dann legt man halt irgendwie ein JavaScript-Event dann auch noch auf gewisse Links drauf und damit halt Default prevented und dann vergisst man halt oder denkt nicht an, dass man dann da wieder was nachbauen muss und ja. Das ist recht häufig so, genau.
Dann hast du Navigating Sites, genau, was verbirgt sich dahinter?
Das sind eigentlich zwei Themen und ein großes Thema. Da habe ich einfach einmal eine Navigation gebaut, eine Hauptnavigation. Eine, die responsive ist mit Burger auf kleinen Viewports und alles sichtbar auf größeren Viewports. und rein animiert und raus animiert und Submenüpunkte und genau, einfach einmal alles durchgebaut und im Detail erklärt, warum welcher Teil wo ist. Genau. Und ein kleines Rezept gibt es ja noch über die Menu Roles, also Role Menu, Menu Bar und Menu Item, die man immer wieder sieht und wie die problematisch sind. Und da ist einfach, kann ich spoilern, einfach lassen. Fazit ist einfach diese Rollen lassen. Das ist nichts. Okay.
Ja. Und wer mehr wissen will, der liest auch im Buch.
Genau.
Genau, dann kommen wir im Grunde schon so ein bisschen zu den komplexen Sachen, oder? Also die schon so nicht mehr ganz so basic sind, die wahrscheinlich auch viel mit SPA und reaktiven Interfaces wahrscheinlich zu tun haben. Also ich interpretiere das jetzt da rein, aber eben quasi ganze Bildschirmansichten quasi dynamisch auswechseln, solche Dinge wahrscheinlich. Formulare natürlich, die sind ja immer so ein auch überraschend komplexes Ding.
Genau, also dazwischen gibt es auch das Toggling Content Visibility Kapitel, wo es einfach wirklich nur um Disclosure Widgets geht, also sowas wie Detail Summary und Accordions, weil die einfach sehr häufig sind und weil ein Burger-Menü ist ein Disclosure-Widget. Das ist einfach nur ein einfacher Button, der etwas ein- und ausblendet. Das Submenü in einem Menü ist genau sowas, aber auch so dieses klassische Mehrlesen. Also es ist einfach etwas, das sehr, sehr gängig ist, sehr oft vorkommt und sehr oft falsch gemacht wird. Aber ja, so ins Eingemachte geht es dann ab Kapitel 9. Einfach Formulare, Riesenthema, weil Formulare, wissen wir eh, gibt es viele, sind wichtig, sind scheiße, macht keinen Spaß, mag niemand und da kann man auch sehr viel falsch machen.
Wenn man den Barrierefreiheitsaspekt außen vor lässt, auch da sind die ja schon echt komplex. Ja,
ganz allgemein, ich würde sagen, ganz allgemein ist einfach schwierig, ein gutes Formular zu machen. Und dann hat man einfach nochmal diesen extra Layer mit, wie kommuniziere ich Fehler richtig. Und das ist, schwieriges Thema. Ich habe da ein fabelhaftes Buch gefunden vom Adam Silver, Form Design Patterns. Mhm. Das ist wirklich, wirklich gut. Also der hat, glaube ich, auch bei GovUK gearbeitet oder für die GovUK Website. Und das Buch ist einfach, da steht alles drin, was man wissen muss, irgendwie aus UX-Sicht. Und er geht auch sehr viel auf Barrierefreiheit ein. Kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Das Buch ist schon ein bisschen älter, ein paar Jahre alt, aber ist immer noch aktuell. Ist wirklich ein tolles Buch. Und da habe ich auch sehr viel daraus zitiert und halt nochmal ein bisschen extra Informationen natürlich hinzugefügt. Mhm. Wenn es darum geht, wie zeichne ich Fehler aus und so weiter.
Ja. Gehst du da auch irgendwie ein auf so diesen Aspekt Formular oder Eingabeelemente nachbauen oder weil das ist ja auch nochmal ein ziemlich umfangreiches und ekliges Thema oder beschäftigst du dich mit quasi dem, was da ist? Also weil, keine Ahnung, gibt ja dann immer Leute, die Select selber bauen möchten oder das Thema irgendwie Multi-Select, die sind ja einfach so doof zu, also die Nativen, dass man dann irgendwie doch immer selber was bauen möchte. So.
Ich habe es überlegt natürlich, klar, habe es am Ende nicht gemacht, weil es nichts ist, was ich empfehlen kann. Mhm. Also auch die Combo-Box oder sonst irgendwas am Ende irgendwo funktioniert es dann doch nichts. Das ist einfach sehr komplex, sehr problembehaftet. Deswegen findest du da drin auch kein Karussell. Also ich habe auch kein Karussell gebaut, weil ich die Dinge einfach hasse und es ist auch einfach nahezu unmöglich, die irgendwie sinnvoll zu bauen. Deswegen sind diese Dinge nicht drinnen. Aber es ist natürlich, man kann dann auch sagen, ja, okay, man darf es jetzt nicht irgendwie vor der Realität verstecken, die Leute verwenden es und es wäre nicht schlecht, wenn man da was empfehlen könnte. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es mal eine zweite Auflage, wenn es das Buch irgendwie verkauft, dann kann ich überlegen, ob ich dann nochmal ein Kapitel vielleicht hinzu tue, so ein Bonuskapitel oder so. Aber
oder ein zweites ist für Leute, die weinen möchten den ganzen Tag.
Nein, es ist wirklich das Thema, dass ich mir da einfach ein bisschen schwer tue, weil ich nicht über etwas schreiben möchte, dass ich nicht intensiv durchgetestet habe mit echten Menschen. Weil bei gewissen Sachen weiß ich es einfach, weil da gibt es einfach genug andere Leute, die darüber geschrieben haben, oder da habe ich auch die Erfahrung selber und weiß auch circa, wie die UX sein soll. Aber gerade bei so einem Combo-Box, da weiß ich einfach, dass es gewisse Probleme gibt und da müsste ich vorher User-Testing machen, um wirklich dann eine Aussage treffen zu können, wo ich sage, ja, das kann ich vertreten, so in der Richtung. Mhm. Oder es müsste jemand anderer den Research gemacht haben.
Ja.
Und es ist ja bei meiner Arbeit, ist es ja so, dass ich einfach immer wieder, wenn ich irgendwie so ein Problem angehe, einfach dann zum Schluss komme, na, ich müsste es eigentlich einfach simpler machen. Einfach nicht so lösen. Einfach das Leck halt dann nicht selber bauen, weil es einfach ein Blödsinn ist.
Ja. Genau. Aber da sind wir ja zum Glück, oder da scheinen wir ja auch einer Lösung ein bisschen näher zu kommen mit diesem Stylable Select, was ja jetzt kommt, was ja nach aktuellem Stand so ist, dass man ja ein Standard-Select nimmt. Also früher gab es ja so die Idee, irgendwie ein eigenes Element dafür zu nehmen, aber mittlerweile ist das so ein bisschen wie bei dem Input, den man in diesen Toggle-Switch verwandeln kann. Mhm. Mit diesem, ich glaub Switch-Attribut war das. Genau, und ich glaube, so kann man das für das Select jetzt auch machen, nach aktuellster Planung. Ja.
Switch-Attribut in Safari nur, oder?
Ja, genau. Ja, ich weiß noch nicht, was die anderen Browser-Hersteller davon halten.
Ja, Safari muss auch mal Sachen präsentieren. Mhm. Ja, voll, genau. Und ich habe es mir nie im Detail angeschaut, weil einfach so viel Arbeit, weil einfach so laufend so viel dran gearbeitet worden ist. Ich dachte, nein, ich warte mal, bis wir mal was entschieden haben, bis mal fertig ist. Aber das wäre natürlich ein guter Aufhänger, aber wenn das Ding dann gut daherkommt und funktioniert, dann könnte man auf jeden Fall drüber schreiben und sagen, hey, das ist die Lösung und die eigenen Lösungs- oder Lösungsvarianten sind nicht ideal, weil die und die Gründe.
Ja. Ja, was wir auf jeden Fall auch ausgeklammert haben noch, ist also auch eben dieses, also wenn du das Multiple-Attribut setzt, dann sagen die auch so, nee, sorry, dann sind wir wieder raus aus der Geschichte. Ja.
Ah ja, echt? Okay. Mhm.
Ja, genau, das ist so. Das machen wir dann bei der Version 2, aber jetzt erstmal nur einen Wert auswählen.
Ja gut, aber soweit ich weiß, ist das Multiple-Attribut eh nicht so geil. Also, dass die Leute auch nicht so gut zurechtkommen damit.
Also, ich weiß auch nicht, warum die sich so ein, also wer damals entschieden hat, dass das dann so sein soll, wie es dann wird, wenn man dieses Multiple-Attribut setzt. Das ist einfach echt nicht cool. Das ist einfach doof. Hm. Okay, dann hast du Filtering Data. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie Listen oder Tabellen und du hast dann vielleicht ein Suchfeld und du kannst dann da irgendwie was eingeben und das wird dann quasi runtergefiltert damit. Mhm. Und da geht es dann im Prinzip darum, wahrscheinlich, dass wie kommuniziert man an Benutzer von assistiven Technologien, dass sich gerade die Ansicht angepasst hat an das Eingegebene oder so, ne?
Genau. Also es ist ein bisschen mehr, ich habe ja kein Suchfeld, sondern ich habe Dropdowns. Also ich habe da so ein Beispiel gemacht mit einem Teil meiner Plattensammlung, wo man irgendwie nach Künstler filtern kann, kann man eine Auswahl treffen, dann kann man sagen, okay, aus welchen Ländern bist du, das sind Checkboxen, dann welche Shipping-Methoden, also das ist eine Art Shop gedacht. Dann kann ich auch noch die Sortierung ändern und auch einstellen, wie die Daten angezeigt werden, als Liste oder in Kacheln. Und da geht es einerseits, ja, wie du sagst, um Screenreader zum Beispiel, also wie wird jetzt kommuniziert, welche Technik verwende ich, um zu kommunizieren, dass sich etwas in der Liste geändert hat und welche Technik verwende ich, um zu kommunizieren, dass jetzt die Seite sich geändert hat. Gleichzeitig aber auch die Frage, was mache ich mit dem Keyboard-User sozusagen, was passiert, wenn ich auf Seite 2 drücke, bin ich dann immer noch auf diesem Button, Seite 2-Button oder springt der Fokus auf den Body oder springt er vielleicht auf die Filter oder auf die Liste direkt, genau, solche Fragen dann. Ja. Also einerseits cool. die UX, die Keyboard-UX und auch die Kommunikation an die assistiven Technologien, genau. Paginierung ist da auch drin.
Ja, das hat man ja auch, also es sind ja so klassische Sachen, die man auf jeden Fall im E-Commerce-Bereich eigentlich immer wieder antrifft, ne?
Ja, voll. Also nicht nur E-Commerce, würde ich sagen, sondern immer dann, wenn ich es mit vielen und strukturierten Daten zu tun habe, die man irgendwie filtern kann. Mhm.
Dann genau auch viele Daten werden manchmal als Tabellen dargestellt. Genau, Tabellen darf man ja nehmen, wenn man Daten tabellarisch darstellt. Und genau, auch da ist es so, dass in so dass so Table Markup ja durchaus umfangreicher ist und auch mit gutem Grund, als man so gemeinhin vielleicht meint. Ne?
Genau, ja. War mir auch ein großes Anliegen, dieses Kapitel, weil ich ein großer Fan bin von Tabellen. Tabellen sind super für die User Experience, gerade mit einem Screenreader, weil ich da sehr viele Shortcuts habe, wo ich wirklich schön zwischen den einzelnen Zellen navigieren kann, wo ich auch beim Wechseln von Spalten sinnvolle Informationen bekomme, wenn die Tabellen natürlich schön strukturiert sind. Mhm. Deswegen sind sie super, wenn sie Sinn machen. Und genau, da einfach, wie strukturiere ich eine Tabelle, wie bezeichne ich Spalten, wie bezeichne ich Zeilen, wie kann ich ganze Zeilen klickbar machen? Das ist auch etwas, das ich einfach aus der Praxis dann einfach mit reingenommen habe, weil ich weiß, dass das viele Leute brauchen. Und auch die Sortierung von Spalten.
Ja, ich hatte sehr gängiges ist. Irgendwann mich auch mit der Vanessa mal kurz ausgetauscht, weil es darum ging, welches Markup ist denn das Beste, um also wenn man jetzt zum Beispiel einen User oder Userin angelegt hat und dann hat man irgendwie, das ist dein Username und das ist dein Passwort. Also und eben die Frage, was ist da am besten? Nimmt man da eine Definition List vielleicht oder nimmt man da vielleicht irgendwie eine Table? Und also nach unserer Recherche stellte sich heraus, also am coolsten ist es immer noch eine Table dafür zu nehmen und keine Definition List. Also die funktioniert also wohl am robustesten für solche Daten. Kann ich auch nochmal raussuchen.
Was ist denn die Spaltenbezeichnung jeweils?
Also das ist halt immer Benutzername wäre dann ein TH mit Scope Row und dann, weiß nicht, manuell wäre dann der Wert, also es wäre ein TD und dann die Row darunter wäre dann eben TH wieder Password und die Value in der TD, was weiß ich, XYZ.
Ich wäre dagegen, weil der große Vorteil bei der Tabelle ist ja, dass ich Daten vergleichen kann. Weil es geht ja darum, dass ich dann von Zeile zu Zeile springe oder von Spalte zu Spalte, je nachdem wie das Scope ist, und dann einfach diese unterschiedlichen ähnlichen Daten, die durch die TH gruppiert sind, vergleichen kann. Und wenn ich sowas Simples habe, wo ich wirklich nur einen Wert habe jeweils, dann ich würde einfach einen Absatz machen, einfach einen Text oder von mir aus eine Definition List, aber das ist auch schon wurscht. Also wenn es so simpel ist, dann ist es eigentlich fast egal, was es ist. Da kann man einfach nur den Text hinschreiben und sagen, das ist dein Benutzername und das ist dein Passwort.
Ja.
Okay. Und erst dann, wenn ich wirklich viele Elemente habe, weil es geht ja bei der Tabelle um das Multidimensionale, dass ich nicht nur eine einfache Auflistung habe, sondern dass ich zu einem Thema mehrere Arten von Daten habe, die ich auflisten möchte.
Genau. Ja.
Und dann aber auch noch, sozusagen nicht nur pro Datensatz unterschiedliche Arten von Daten, sondern auch wirklich mehrere, die dann irgendwie in einem Vergleich stehen. Also da jetzt eines der Beispiele so drinnen ist sowas wie eine Ergebnistabelle. Du hast irgendwie eine Spalte, die heißt Spieler und eine Spalte, die heißt Ergebnis oder Punktestand und eine Spalte, die heißt Land. Und du kannst dann einfach in der Spalte navigieren, in der Benutzername oder in der Spielerspalte und gehst von Name zu Name und dann kannst du rüberwechseln, kannst du dann die Punkte anschauen, die vergleichen sozusagen und wenn du dann wissen willst, woher ist dann jemand, dann springst du in die nächste Spalte und kannst dann wieder Zeilen drauf oder runter und so die Daten vergleichen. Das ist sozusagen der große
Vorteil. Also quasi so die Tabelle ermöglicht es dir durch eben quasi angepasste Interaktionsmuster irgendwie schneller dich durch die Daten durchzubewegen.
Genau.
Und im Falle von sowas Einfachem wie dem von mir beschriebenen ist es dann vielleicht irgendwie einfach Overhead, den man dann hat für keinen Gewinn letztlich.
Voll. Ich würde es einfach simpel halten in dem Fall. Ich glaube nicht, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist einfach nicht notwendig. Ich würde es einfach ganz einfaches Text ausgehen, glaube ich.
Okay. Ja, schau. Jo. Wieder was gelernt. Genau.
Und ja, dann gibt es noch zwei Kapitel. Ja. Das 12. ist, haben wir zu Beginn darüber gesprochen, Custom Elements, also Web Components. Weil da gibt es ein paar Sachen, das ist schon kurz angerissen, mit Shadow DOM, die man beachten muss. Da geht es eben einfach zusammengefasst darum, dass die Kommunikation zwischen Elementen im Shadow DOM und Elementen im Light DOM nicht immer reibungslos funktioniert. Insbesondere dann, wenn ich Referenzen auf IDs habe. Das ist halt das große Thema.
Mhm. Ja. Ja, und auch je nachdem auch zwischen zwei Shadow DOMs dann auch. Ja, generell ist halt Shadow DOM sowieso ein Quell von ganz viel Ungemach, sage ich mal. Also einerseits natürlich schirmt der ganz toll ab und dann kann das ja auch mal schön und gewollt sein. Und dann andererseits schirmt er halt ab und dann will man das nicht, ja.
Also ich muss sagen, ich habe in der Lead-Dokumentation steht, dass man mit Shadow DOM arbeiten soll. Weil wenn man das nicht tut, dann hat man halt das Problem, dass dann CSS von außen reinbluten kann und auch DOM und bla 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 und hin und her. Mhm. Und dem folgt man ja halt dann irgendwie, wenn das da drinnen steht in der offiziellen Doku. Aber ich habe dann einfach immer mehr für mich herausgestellt, dass ich das nicht will und dass es einfach so viele Probleme schafft, dass ich eigentlich, mein Default ist kein Shadow DOM. Und dann, wenn ich Shadow DOM brauche, wenn ich merke, ja, eigentlich ist es in dem Fall ist es sinnvoll, dann verwende ich es. Also ich habe es jetzt für mich selber einfach umgedreht und die wenigsten unserer Komponenten verwenden Shadow DOM.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist so auch mein Gefühl, dass man den Shadow DOM erstmal lieber weglässt, also weil das ja auch noch so andere Implikationen hat, wie irgendwie, man kommt ja in die Event-Targets dann auch nicht mehr immer ran, wenn man das möchte. Also das stört mich dann auch. Also ist mir dann wirklich zu abgekapselt und vielleicht ist das auch dann, wird das auch so ein bisschen überflüssig durch so Konzepte wie Add-Layer, so Cascade-Layers und Scope und so, die jetzt alle in CSS reindrängen und dann vielleicht da Abschirmung und Kapselung irgendwie bringen. Ja.
Mhm. Ja, genau, das letzte Kapitel. Spannendes, ja.
Genau, das letzte Kapitel hast du ja auch gesagt, hast du ja angedeutet, da geht's dann um das, also hier heißt es Debugging Barriers, also genau, es geht um das Testen, aber wahrscheinlich dann anscheinend auch um die Schwierigkeiten, die man damit noch hat. Ist das richtig rausinterpretiert?
Genau, also es geht eigentlich ums Testen ein bisschen, aber auch ums Debuggen sozusagen, weil das eine ist ja, das Testen ist ja, das automatisierte Testen ist einfach Knopfdruck, kann man sagen. Mhm. Aber es ist ja oft, ist es ja so, dass man dann eine Fehlermeldung sieht und dann aber trotzdem nicht weiß, was jetzt wirklich das Problem ist, weil man oft ein bisschen Hintergrundwissen benötigt, beziehungsweise ist es ja auch oft einfach nicht klar, weil es einfach zu komplex ist oder weil da irgendeine Kombination ist von Attributen, die dieses Ganze irgendwie schwer zu deuten macht. Und da habe ich einfach einige Tools hergezeigt, die ich verwende für das Debugging von so Barrierefreiheitsthemen. Ich zeige auch den Polypane-Browser von Kilian Walkow, den ich sehr gern verwende und was der für Tools hat. Genau. Mhm. Und wie man auch in den DevTools eigene Regeln schreiben kann in JavaScript auch ein bisschen.
Ja. Ja, cool. Das ist doch aber in der Tat ein sehr super Satz an Wissen und Werkzeugen und Rezepten, um eine coole Seite zu
bauen. Ja, wenig ist es nicht. Also wie gesagt, 360 Seiten und ich habe da auch tatsächlich 1,5 Jahre insgesamt daran gearbeitet.
Ja.
Also war jetzt nicht so ohne.
Nee, glaube ich. Sehr cool. Und du bist aber jetzt auch wahrscheinlich froh, dass du das geschafft hast und dass dieses Buch jetzt im Handel ist, ne?
Auf jeden Fall, weil das Feedback war auch wirklich gut. Also es dürfte den Leuten auch gefallen, dürfte irgendwie sinnvoll sein. Das freut mich halt irgendwie am meisten, weil Geld verdient damit sowieso keines. Also ich verdiene schon Geld damit, aber wenn ich dann die Stunden gegenrechne, also
ja, klar.
Ist es alles ja,
das,
andere.
Aber das ist natürlich das, was einen auch dann davon abhält, das manchmal während der Arbeitszeit zu schreiben, weil das halt dann schon aufs Einkommen schlägt, je nachdem.
Ja, also mir war das schon von Anfang an bewusst, weil sie haben mir auch gesagt, wie viel ich dann kriegen würde, also prozentuell und so weiter, und ich habe das schon ausrechnen können. Und aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich das mache, und deswegen war das für mich einfach ein Projekt, das ich genauso auch sozusagen verbucht habe für mich und die Stunden auch genauso eingeteilt habe jede Woche. Und ich wusste, dass es ein schlecht bezahltes Projekt ist, das aber auf lange Sicht dann trotzdem wieder sehr sinnvoll ist und auch vielleicht lukrativ sein kann. Und ja, deswegen passt das schon. Und ich habe jetzt nicht extra Arbeit investiert, sondern ich habe einfach die Arbeit, die ich hatte, hat meine Kosten decken können und mehr. Und deswegen habe ich mir das leisten können, dass ich dann im Schnitt 7 Stunden oder so pro Woche an einem Buch gearbeitet habe.
Ja, man muss ja sagen, du bloggst auch noch, und dann hast du ja noch dein HTML-Projekt, wo es ja jetzt auch einen Adventskalender wieder gibt, glaube ich. Mhm. Also du bist, und dann hast du deine Talks, die musst du auch noch vorbereiten, also das ist schon krass, was du machst, also gut ab.
Ja, ich bin auch jetzt einfach müde, ich freue mich wirklich sehr auf Weihnachten, also jetzt ist bald einmal der Akku leer, aber ich brauche dir das ja nicht sagen, diese Dinge machen einfach Spaß, und dann fuchst man sich rein und dann will man das machen und das machen und das machen, und so ist das dann halt. Beim Bloggen habe ich es gut kombinieren können, weil ich habe dann bei gewissen Dingen, wo ich mir nicht sicher war, habe ich einfach einen Blogpost geschrieben, habe es rausgehaut, habe darauf gewartet, dass mir die Leute Antworten drauf geben, und so konnte ich das dann fürs Buch verarbeiten. Das habe ich relativ oft gemacht.
Ja, schlau. Genau. Sehr cool.
Jo. Und jetzt schaue ich halt, was ich mit dem Buch auch machen kann natürlich, weil jetzt werde ich dann nächstes Jahr vielleicht auch ein paar Konferenzen bisschen was sprechen, das auf dem Content aus dem Buch basiert und vielleicht auch andere Projekte ableiten. Mhm. Also man kann also dann recyceln, das Zeug.
Ja, super. Das ist doch cool. Genau. Ja, dann müssen wir jetzt noch überlegen, was könnte man denn machen, um eines der beiden von dir verlosten Exemplare zu gewinnen.
Gibt es denn irgendeine gute Möglichkeit, wie euch Menschen kontaktieren können?
Die gibt es auf jeden Fall. Also wir sind ja auf allen angesagten sozialen Netzwerken unterwegs, auch auf Blue Sky natürlich. Mhm. Dann haben wir unseren Community Slack. Wir könnten vielleicht, genau da könnte man sich auch treffen. Aber ich glaube, es gibt eben auch Leute, die vielleicht irgendwie nicht so Slack-affin sind, die so mehr so die Discord-Fraktion sind. Das haben wir wiederum nicht. Genau, und ansonsten auch Comments at Working Draft geht ja auch immer. Also
gut, dann würde ich vorschlagen, also ich würde zwei digitale Kopien des Buches verlosen an jene, die uns kurz, muss nicht lang sein, kann lang sein, aber es reicht auch ein Satz, in einem Satz sagen, welches ihr Lieblingselement in HTML ist und warum.
Oh ja, das ist gut. Das ist super. Ja? Genau, dann tracke die ganzen Kanäle und genau, dann müssen wir uns noch eine Deadline setzen. Also jetzt haben wir den 18. November. Das heißt also, bis die Revision rauskommt, wir haben ein bisschen, also was eigentlich auch gut ist, aber wir haben so ein bisschen Backlog. Das heißt also, bis die rauskommt, ist dein Adventskalender schon durch. Nämlich aktueller Plan sieht vor, genau, wir legen noch eine kleine Weihnachtspause ein. Und das heißt, am 7.1. kommt die erst hier raus. Genau, deswegen müssten wir dann ein Datum nach dem 7.1. festlegen. Das, weiß ich nicht, sollen wir die, also es wird, die Folgen werden auch nicht immer sofort gehört. Sollen wir irgendwie sagen, vielleicht Ende Januar, 31. Ja, Januar? Gut. Ja, okay. Ja, cool. Genau, dann schreibt gerne Manuel oder uns vom Working Draft auf einem der verfügbaren Kanäle, und dann werfen wir am 31. zusammen, und machst du dann First Come, First Served, oder machen wir Zufallsprinzip?
Die werden deren Hand verlesen, weil wenn die Leute was schreiben sollen, ist ja nicht so, dass man sich einfach nur melden muss, und muss ja auch beschreiben, was man, warum
okay,
man,
was dir gut gefällt.
Genau, ja. Nein, werde ich dann zwei aussuchen, die mir besonders gut gefallen.
Ja, okay, super. Dann machen wir das so. Ja, mega. Genau, wie gesagt, ihr, die HörerInnen, falls ihr das nicht sowieso schon mitbekommt, der Manuel hat wieder seinen Adventskalender. Wenn ihr es eben nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr da nachträglich mal reinschauen. Wie ist der Plan dieses Jahr? Du machst ja dieses Jahr alles, ne, glaube ich. Nicht nur, also früher hast du ja nur HTML-Geschichten, glaube ich, gemacht. Und jetzt ist alles quasi Webplattform-Themen, so im Endeffekt, oder?
Na, immer noch Fokus auf HTML.
Immer noch, okay.
Ja, ja, voll. Genau. Ja. Also ich habe es ein bisschen offener gelassen, grundsätzlich, schon von Anfang an, aber eigentlich geht's immer irgendwie im HTML. Es liegt dann vielleicht ein bisschen mehr ins CSS ab bei gewissen Themen, aber im Kern auf jeden Fall HTML.
Mhm. Ja. Okay. Genau, und dann können wir vielleicht noch hinweisen darauf, dass wir auch vorhin gesprochen haben und du Ende Februar zu Besuch bist im CSS-Café und da nochmal was erzählst über Farben in CSS, was ein überraschend komplexes Thema ist und Farbräume und alles, was so dazu gehört.
Genau, also genau, voll. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wenn ihr Fragen habt zum Buch oder sonst irgendwas oder zu den Dingen, die wir heute besprochen haben, einfach bei mir melden. Ich kann auch so Beispielkapitel rausgeben von dem Buch, falls jemand Interesse hat und sich nicht sicher ist. Genau, da einfach melden und soll alles kein Thema sein.
Wunderbar. Die Kontaktwege zu dir, die werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes wie immer reinpacken.
Yes.
Dann vielen Dank dir, Manuel, für die Zeit und auch deine Arbeit und Community-Arbeit und was du alles irgendwie an Content produzierst. Zusätzlich, dass du ja noch Familienpapa bist und so weiter. Ich wünsche dir eine sehr entspannte und gemütliche, schöne Weihnachtszeit mit keinen Terminen und vielleicht auch mal am 24. einen Sitzen. Genau, und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim CSS-Café und irgendwann wirst du auch wieder bei uns im Podcast sein. Da freue ich mich auch schon drauf.
Da bin ich mir sicher. Vielen Dank für die Einladung.
Alles klaro. Dann liebe Grüße nach Graz. Vielen Dank den HörerInnen fürs Reinhören und bis nächste Woche. Tschüss.